Alex Doppelte Dosis. Der PZ-Talk zum Gesundheitswesen. Powered by Noventi.
Herzlich willkommen zu Alex Doppelte Dosis, dem PZ-Talk im Gesundheitswesen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind in der im Kunstverein Familie Montes. Das ist die zweite Ausgabe und ich freue mich ganz, ganz besonders, dass wir eine der führenden Virologinnen Europas gewinnen konnten für diese Ausgabe. Herzlich willkommen, Professor Dr. Sandra Ziesek.
Danke für die Einladung und danke, dass Sie nach Frankfurt gekommen sind.
Ja, das ist haben wir sehr gerne gemacht. Das ist ja für Sie in gewisser Weise ein Heimspiel, denn Frau Ziesek ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum hier und auch Professorin an der Goethe-Uni. Es ist für mich aber auch so ein halbes Heimspiel. Ich habe nämlich auch an der Goethe-Uni studiert. Ich hatte übrigens auch, wie Sie, Bio-Leistungskurs im Abi. Aber danach haben sich unsere Karrierewege getrennt, wie ich feststellen musste.
Was war denn der zweite Leistungskurs?
Deutsch. Das ist, dem Weg bin ich da gefolgt. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin PZ-Chefredakteur. Deswegen, hier treffen wir uns wieder. es ist super, dass wir jetzt hier sind, um über dieses wirklich wichtige Thema zu sprechen, über Impfung. Und wir kommen den langen Weg dahin. Wir müssen natürlich einmal ganz kurz über Ihre Vita kommen, damit wir da hinkommen. Sie sind in Goslar geboren. Sie haben studiert Medizin in Hannover und Göttingen. Dann Promotionsarbeit zum Einfluss bestimmter dendritischer Zellen und der Einfluss auf die Hepatitis C-Infektion. Bis hierhin alles richtig. Sehr schön. Das Thema hat Sie auch nicht losgelassen als Assistenzärztin. Dann haben Sie weiter geforscht in Therapieansätze zur Hepatitis C, zur Behandlung tatsächlich. Dann sind wir heute ja auch viele, viele Schritte weiter als zu dem damaligen Zeitpunkt. Habilitation experimentelle Gastroenterologie 2011. So, das finde ich ist genau schon die erste spannende Stelle. Sie haben 2013 Facharzt gemacht, Innere Medizin und Gastroenterologie. Und der zweite war dann 2018 Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie.
Genau.
So, das heißt, ist das so Ihre spezielle Superkraft, dass Sie in diesen beiden Gebieten so bewandert sind?
Also ich war, wie Sie erzählt haben, habe ich schon Doktorarbeit in der Gastroenterologie gemacht und das war in Hannover an der MH und die ist sehr stark geprägt in der Hepatologie. Also wir machen haben dort fast nur Hepatologie gemacht und ich habe dann da auch schwerpunktmäßig mit Lebertransplantierten gearbeitet und mich immer sehr mit der Leber beschäftigt und dann schon immer geforscht an Viren, die die Leber infizieren und dadurch kam diese Doppelfunktion und war damals aber, also es waren immerhin 13 Jahre in Hannover in der Gastroenterologie, ganz normal auch klinisch tätig und habe das gemacht, was Gastroenterologen machen. Und habe aber, wie gesagt, immer das zweite Standbein Forschung gehabt in der Virologie oder virologische Forschung. Und so habe ich dann immer versucht, auch translational zu forschen. Also mein Schwerpunkt klinisch waren vor allen Dingen Lebertransplantierte, die Nachsorge. Und da fiel halt auf, wenn die eine Hepatitis C hatten damals, dass die relativ schnell wieder eine Zirrhose bekommen haben und wieder transplantiert werden mussten, weil es noch nicht diese tollen Therapien gab. Und ich wollte einfach verstehen, was macht die Immunsuppression mit der Leber bei Transplantierten oder mit der Hepatitis C-Virusinfektion. Und das war so mein Weg in die Grundlagenforschung, also sehr translational von der klinischen Fragestellung ins Labor. Und mir hat das im Labor einfach immer so viel Spaß gemacht, dass ich dann entschieden habe, in die Virologie auf eine Professur zu wechseln, weil das kennen Sie vielleicht auch, sich das einfach doch besser vereinbaren lässt, wenn man nicht so patientennah arbeitet wie in der Virologie. Da ist man ja eher im Labor, als wenn man wirklich, sag ich mal, Notaufnahme, Endoskopie und Intensivstation so eine Rotation machen muss oder täglich bedienen.
Das war Station Duisburg-Essen dann.
Genau.
Aber ich habe irgendwo gehört oder gelesen, dass Sie auch Medizinstudierenden das immer ans Herz legen, sich den Weg möglichst noch lange offen zu halten, wenn man jetzt nicht total schon fixiert ist, ich will Chirurg werden oder was auch immer, sondern man ist so ein bisschen offen, dass man da eigentlich auch, so wie Sie, so ein dynamischen Prozess eigentlich ganz gut folgen kann.
Ja, ich mache mir auch Mentoring für junge Kolleginnen gerade oder auch Kollegen und ich finde es ganz wichtig, also weiß ich nicht, wenn sie Kinder haben, die nicht wissen, was sie machen sollen, dass man sich immer den Weg offen lässt, weil man das einfach in einem bestimmten Alter gar nicht abschätzen kann. Und das war in der Medizin zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, ich bleibe an der Uniklinik und gehe nicht in ein städtisches Haus, weil damals war dann, wenn man einmal in einem städtischen Haus in einer Grundversorgung war, der Weg an die Uni eigentlich zurück verbaut. Das ist heute nicht mehr ganz so. Und genauso war es bei der Doktorarbeit. Ich habe halt entschieden, ich mache eine experimentelle Doktorarbeit und lasse mir den Weg offen, dann auch eine laborexperimentelle Karriere zu machen und mache jetzt nicht eine statistische Auswertung, wie ja auch beim Medizin möglich ist für die Doktorarbeit. Und so habe ich mir halt immer, wenn eine Entscheidung war im Weg, gehe ich den Weg oder den Weg, dann habe ich mir es immer den Weg genommen, der mir die meisten Möglichkeiten offen lässt. Und ich glaube, das war auch eine ganz gute Entscheidung. Oder wenn man unsicher ist, denke ich mal, der bessere Weg. Mhm. Weil zurück kann man immer.
Sie hatten dann Zwischenstopp Erlangen-Nürnberg noch und dann aber Mai 2019?
Das war kein Zwischenstopp, das war so ein Fernstudium. Da habe ich MHPA gemacht, aber da war ich, also das war ein Fernstudium.
Sie waren noch nie
berufsbegleitend. Okay. Ich war mal, aber nicht länger als ein Wochenende.
Okay. Aber dann war entscheidend Mai 2019 B3-Professur medizinische Virologie in Frankfurt und eben auch die Institutsleitung. Und wir erinnern uns zurück, das war sozusagen Mai 2019 am Vorabend der Corona-Pandemie, wenn man so will. Wie war das damals für Sie, dann genau an diese Stelle zu kommen, wo ja auf einmal die Virologie, die vorher ja nicht unbedingt im totalen Zentrum des öffentlichen Interesses stand, da mittendrin war?
Es war toll, weil ich habe ganz schnell alle kennengelernt. Also es war eine echt gute Abkürzung, dass man natürlich irgendwie sich den Kollegen dann vorstellt. Das dauert Monate, bis man alle anderen Einrichtungsleiter, Klinikchefs besucht hat. Aber
die wollten dann alle zu Ihnen schnell.
Genau, die kamen dann alle zu mir. Und auch andere Wissenschaftler, die ja zum Teil dann nicht mehr so frei forschen konnten wegen Lockdowns, gab es die Regel oft, dass man nur, wenn man an Coronavirus-Projekten arbeitet, weiterarbeiten konnte. Und dann hat natürlich auch jeder versucht zu kollaborieren und das zu machen, was er eigentlich am besten kann. Und jedes Fach, auch die Pharmazeuten oder andere Fächer kamen dann zu uns und haben mit uns zusammen Forschung gemacht. Und das fand ich sehr schön an der Zeit. Man hat sehr viele Leute kennengelernt und jeder hat versucht, was beizutragen und hat das gemacht, was er eigentlich am besten kann.
Und dann war es so, dass Sie, ich glaube, 1. Februar 2020 am Flughafen Frankfurt waren, also auch örtlich an einem guten Ort, und haben diese Rückkehrer aus Wuhan untersucht, haben, glaube ich, die Abstriche gemacht und haben dann festgestellt, hoppla, da sind Leute dabei, die haben keinerlei Symptome, die sind trotzdem infiziert und wahrscheinlich auch ansteckend. Und da haben Sie gemerkt, das Ding kriegen wir nie gestört.
Ja, das war wahrscheinlich auch der Vorteil, wenn man Internist und Gastroenterologe ist. Ich glaube, der Labormediziner geht nicht unbedingt am Flughafen und macht Abstriche. Und das war damals eine große Unterstützung vom Gesundheitsamt hier und von dem Einrichtungsleiter des Gesundheitsamts. Der hat das einfach gemacht. Also ich habe ihm halt vorgeschlagen, wollen wir nicht einfach alle mal abstreichen? Wir haben gerade diese PCR von Christian Drosten aus Berlin hier etabliert in Frankfurt. Wir müssen auch mal gucken, ob die funktioniert. Und wir würden die einfach abstreichen. Und ich bringe auch einen Kollegen mit. Also ich hatte damals in meiner Abteilung einen Kinderarzt, der auch keine Angst vor Patienten oder vor Leuten hatte. Und sind dann mit an den Flughafen gefahren, hat uns mitgenommen. Und da waren dann auch andere Kollegen, die ein bisschen genervt waren und die dann auch meinten, das bringt doch alles gar nichts oder da kommt doch nie was raus. Und gibt's da so eine Turnhalle im Flughafen, muss man sich vorstellen, die wahrscheinlich sonst für Sport genutzt wird, und die wird dann umgebaut und dann mussten der ganze Flieger praktisch untersucht werden in so Einzelkabinen, also waren Leute vom Gesundheitsamt und wir da, und was nicht geplant war, waren eigentlich diese Abstriche. Und es gab damals schon die ersten Hinweise, dass anders als bei SARS-CoV-1, also was ja schon 2003 war, dass das nicht nötig ist, dass man Sputum braucht, also tiefen Abstrich oder Sputum provozieren muss, was nicht gegangen wäre am Flughafen, sondern dass auch ein Rachenabstrich reicht. Und dann haben wir einfach alle gebeten, ob wir den machen dürfen. Und bis auf eine aus dem Flugzeug haben alle zugestimmt. Und dann haben wir über Nacht die MTA und ein Kollege die PCRs gemacht. Und dann riefen die mich morgens irgendwie um 4:30 an und meinten, ja, zwei sind positiv, aber das sind leider nicht die, die ins Klinikum gekommen waren mit Symptomen. Und dann dachte ich so, oh, das ist jetzt aber blöd. Und dann
mussten Sie mit dieser frohen Kunde ja irgendwann noch zur Politik gehen. Ne?
Ja, genau. Dann habe ich im Ministerium angerufen und dann natürlich das Gesundheitsamt wurde informiert. Und dann haben die beiden Positiven zurückgeholt aus der Kaserne, die ja mittlerweile in einem anderen Bundesland in der Kaserne waren. Und ja, und so war uns dann an dem Abend klar, wir haben die nicht erkannt. Also die wurden ja alle untersucht, wir haben in den Hals geguckt, wir haben die abgehört, wir haben Fieber gemessen. Und die, die positiv waren, haben wir freigegeben. Und die hatten keine Symptome, die uns jetzt verdächtig vorkamen, dass die krank waren, sondern die, die Symptome hatten, die sind halt ins Uniklinikum gekommen, das waren, glaube ich, 10. Aber die, die positiv waren, hatten keine. Und da war klar, es ist im oberen Rachen, das heißt, es ist leicht übertragbar und es vermehrte sich, also wir haben es auch angezüchtet und wir haben die nicht erkannt. Und dann ist es klar, dass sie das nicht aufhalten können.
Sie sind ja dann im weiteren Verlauf der Pandemie, glaube ich, zur wichtigsten Beraterin, kann man sagen, der hessischen Landesregierung geworden, auch auf Bundesebene später. Kai Klose, der damalige Gesundheitsminister hier in Hessen, da gab es einen engen Draht. Wie schwierig ist es da, diesen Prozess, der ja damals sehr dynamisch war, mit so einer Logik von einem Politikbetrieb zu vereinen? Das ist ja ein unheimlich schwieriger Spagat, wenn man da in diese Beratung geht.
Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, man kann da nicht sagen, die Politik und die Wissenschaft, sondern es war sehr unterschiedlich. Also ich fand es in Hessen immer sehr angenehm, weil Herr Klose war zwar kein Naturwissenschaftler, also man hat auch gemerkt, was der Hintergrund der Politiker ist, inwieweit die sich darauf eingelassen haben, auf das Wissenschaftliche. Aber er war sehr offen und wollte das alles selber verstehen und hat, sag ich mal, sehr viel einfach auch gelernt und sich beraten lassen und hinterfragt. Und dann gibt's natürlich auch Politik oder Politiker aus anderen Fachrichtungen oder anderen, ja, weiß nicht, anderem Background, die daran eigentlich gar kein Interesse haben. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, denen das zu vermitteln. Und ich glaube, Wissenschaft und Politik funktioniert einfach von Grund auf anders, ne? Also Wissenschaft ist ja ständig sich hinterfragen, kleine Puzzle suchen, kritisch, selbstkritisch sein. Und Politik will starke Aussagen, will führen, will Entscheidungen treffen. Und
auch nicht mehr dahinter zurückgehen dann, ne? Und sagen, wir haben jetzt eine neue Erkenntnis heute. Das war ja nicht nur der Unterschied, in meiner Wahrnehmung zumindest, zwischen Wissenschaftsbetrieb und Politik, sondern auch zwischen Wissenschaftsbetrieb und Medien.
Ja, also die Politik muss man halt dann auch verstehen, das konnten die gar nicht so gut, weil wenn die jedes Mal sofort was angepasst hätten, also die haben ja Verordnungen gemacht und dann hätten sofort Leute gegen diese Verordnung geklagt und dann wären diese ganzen Verordnungen wahrscheinlich zurückgenommen worden. Also ich denke, was hier in Hessen gut war, ist, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die Politik immer eine sinnvolle Lösung finden wollte und die Menschen im Blick hatte, in dem Sinne, dass sie vermeiden wollten, dass gerade am Anfang der Pandemie Menschen schwer erkranken oder sterben. Und wir haben auch oft darüber gesprochen, dass natürlich ein Ziel ist, dass man allen Menschen die Impfung ermöglicht. Das war ja schon dann irgendwann im Sommer klar, dass es eine Impfung bald geben wird und dass es eigentlich aus ethischen Gründen richtig ist und wichtig ist, dass man allen Menschen ermöglicht, geimpft zu werden, bevor sie eine Infektion haben. Und so haben wir im ersten Jahr oder ersten anderthalb Jahre immer versucht zu beraten, aber auch hat die Politik hier versucht zu handeln. Ne? Mhm. Aber dann gibt's andere, sag ich mal, Zwänge wie Gerichte oder Rechtsgrundlagen, wovon ich keine Ahnung habe, die dann zum Beispiel dazu führen, dass Verordnungen manchmal ein bisschen komisch aussehen. Ne?
Ja, und es gibt ja auch nicht nur die medizinische Notwendigkeit, wo es sozusagen ein Ideal gibt, wie man es macht, sondern eben auch die anderen Interessen, die Sie gesagt haben. Klar. Und eben dann eine Bild-Zeitung, die sagt, ach, die gestern haben die Professoren das gesagt, heute sagen sie das. Sie wissen es also auch nicht. Wobei ja das genau dieser Zweifel ist, den Sie angesprochen haben, den die Wissenschaft immer braucht. Mhm. Sie haben ja dann den Podcast gemacht. Sind eingestiegen im September, glaube ich, ne?
Ja,
20.
Im Sommer.
So, den haben ja alle gehört, glaube ich. Das war so wirklich Standard, wo man sich aufgeschlaut hat. Das war auch für Laien super erklärt. Ich habe mich rückblickend so ein bisschen gefragt, hätte man nicht neben den ganzen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen dieses wissenschaftliche Prinzip den Leuten erst nochmal näher bringen müssen? Weil ich glaube, da lag so ein großes Missverständnis, dass das eben dazugehört, dass man heute dies und morgen das sagen muss.
Ja, das stimmt. Man muss das sicherlich mitvermitteln, wie Wissenschaft arbeitet und wie es zu Änderungen kommt, ne? Also nicht nur sagen, das ist jetzt anders, sondern auch, warum es anders ist. Ich dachte immer, wir hätten das versucht, aber anscheinend nicht genug. Und wie gesagt, da ist einfach auch wirklich die Erfahrung, mit wem man spricht. Also Sie haben hier ja auch alle ein naturwissenschaftliches Studium hinter sich oder die meisten. Das ist eine ganz andere Basis, als wenn Sie mit jemandem reden, der ein ganz anderes Studium, sage ich mal, ein Wirtschaftsstudium gemacht hat. Mhm. Denen fehlt einfach wirklich das Verständnis dafür, dass Naturwissenschaften anders arbeiten.
Aber das war ja schon eine sehr besondere Situation. Also ich habe mit dem Kollegen Professor Theo Dingermann gesprochen, der sagte auch, da ist ja quasi Originalliteratur besprochen worden und die Lehrmeinung ist live entstanden und alle konnten zugucken. Mhm. Also ich glaube, das war selbst für Fachpublikum einfach herausfordernd. Aber wir wissen auch alle, dass es eine herausfordernde Zeit war. Schauen wir mal ins Hier und Jetzt. Mhm. Welche Lehren wurden denn daraus gezogen? Sind Sie da zufrieden mit?
Ach ja, also ja und nein. Also es wurden schon Lehren gezogen. Ich denke schon, dass es Strukturen entstanden sind, auch gerade auf Bundesebene, die so ein bisschen in die Richtung gehen, Resilienz zu stärken oder auch vor Krisen zu schützen oder vor einer erneuten Pandemie zu schützen oder sich da vorzubereiten. Zum Beispiel jetzt in meinem Fach gibt es konkret so einen Verbund an Laboren von Universitätsmedizin oder Universitätsklinika, die dann, wenn es erneut zu einer Pandemie durch einen neuen Erreger kommt, Tests entwickeln können und dann auch schnell ausrollen können, weil das war ja einer unserer großen Stärken in der ersten Welle, dass wir, anders zum Beispiel als die USA, waren wir in der Lage, was ich gerade gesagt habe, schon Ende Januar zu testen. Und das ist halt, also das hat einfach ein paar Tage gedauert, dass wir die Primer und Positivmaterial bekommen haben aus Berlin und das natürlich verschiedene Universitätskliniken. Und dadurch konnten wir in der Fläche testen. Es waren ganz viele Länder, die das nicht konnten. Und dadurch hatten die so eine hohe Dunkelziffer und haben natürlich auch nicht die Menschen isoliert und konnten die erste Welle gar nicht bremsen oder haben das erst gemerkt auf der Intensivstation und nicht so wie wir schon beim Testen. Und um das so ein bisschen koordinierter abzulaufen, das war ja damals ein großer Zufall, ein großes Glück, dass die Charité und Christian Drosten da spezialisiert drauf waren und dass das nicht von Zufällen abhängt, sage ich mal, sondern strukturiert läuft, hat man jetzt zum Beispiel in meinem Fachgebiet in der Virologie da so eine Struktur geschaffen, die heißt Pathogenkompetenz in diesem Netzwerk Universitätsmedizin, um das einfach besser zu kontrollieren und auch Studien abzusprechen. Also zum Beispiel eine andere Maßnahme ist, dass man das Virus isolieren muss, um überhaupt Experimente zu machen. Also wirkt ein Impfstoff, wirkt ein Medikament. Dafür muss man ja das Virus selber haben und natürlich auch die Immunantworten und Tests haben. Und um das so ein bisschen zu koordinieren, denke ich, sind wir deutlich besser aufgestellt.
Sind wir heute auch besser aufgestellt als damals? Würden wir jetzt die nächste Pandemie, ich will jetzt nicht fragen, wann sie kommt, aber sie wird ja wahrscheinlich kommen. Sie wissen vielleicht auch, wie sie aussehen wird, aber.
Ja, nee, also das Problem ist, dass im Moment sind wir das, aber das Problem ist ja so wie immer Nachhaltigkeit, ne? Da kommt wieder das Problem ins Spiel, dass die Politik, das sind ja gewählte Politiker, die eine bestimmte Periode dann Entscheidungen treffen. Und die leben natürlich vor allen Dingen in dem Zeitraum, wo sie gewählt sind, um erneut Stimmen zu bekommen.
Und jetzt sind die ganzen Schutzmaterialien vernichtet, weil abgelaufen und die werden jetzt nicht nachgekauft, weil gerade kein öffentlicher Druck da ist, oder?
Nee, aber die haben gar kein Interesse, Strukturen zu schaffen für die nächsten 20 Jahre, sondern die denken halt eher in kürzeren Abständen. Aber was wir brauchen, ist natürlich, dass man, wenn man so Infrastrukturen schafft, die der Vorbereitung von Krisen dienen, dass die verstetigt werden, dass die langfristig da sind und nicht nur, solange man sich noch an Corona erinnert und die nächste Periode oder die übernächste Wechsel der Politiker hat das dann wieder vergessen und denkt an andere Themen und denkt, ach, da kann ich ja Geld sparen. Das ist ja häufig schon passiert. Das ist eher die Gefahr, denke ich. Und was Sie ansprechen mit Materialien, das ist ja ein großes Thema. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Kompetenz, aber das haben wir ja gesehen, wie abhängig wir sind von zum Beispiel dem chinesischen Markt oder zum Beispiel diese Abstrichtupfer, die kamen entweder aus China oder aus Italien. Und das waren dummerweise die Länder, die am meisten betroffen waren am Anfang. Und wir haben dann wirklich keine Abstrichtupfer mehr bekommen. Und Oder auch Handschuhe, Schutzmaterial für OPs, das war alles Mangelware. Und das lag natürlich daran, ich weiß nicht, wie es bei Apotheken ist, aber in den Krankenhäusern, die haben ja alle paar Jahre so eine wirtschaftliche Optimierung, weil die natürlich auch nicht unbedingt schwarze Zahlen.
Das haben die Apotheken jeden Tag.
Nicht unbedingt schwarze Zahlen schreiben und dann hören sie halt von Leuten, Unternehmen, sie müssen Lagerkapazität abbauen, nur 6 Wochen. Und das haben natürlich alle gemacht, weil das natürlich billiger ist. Mhm. Und das ist natürlich ein
Fehler.
Bis es irgendwann
viel teurer wird.
Ja, genau. Bis es dann gar nicht mehr funktioniert oder teurer wird. Und das hat man schon gelernt. Also Hessen hat jetzt zum Beispiel ein zentrales Lager für solche Sachen und kann die dann auch verteilen über die verschiedenen Versorgungsstufen und Krankenhäuser. Und also ich hoffe nicht, dass jemand das wieder abschafft, weil das betrifft ja nicht nur eine Coronavirus-Pandemie, sondern jede Krise, Krieg, ja, die Weltlage im Moment, man sieht ja, was passiert, dass auch der Krieg im Iran dazu führt, dass hier schon bestimmte Dinge nicht mehr so verfügbar sind.
Ja, das zentrale Lager ist sicherlich das eine, aber ist es nicht andererseits auch gut, dezentrale Strukturen zu haben? Sie haben die Apotheken schon angesprochen, die ja beim Thema Desinfektionsmittel geholfen haben und auch an vielen anderen Stellen. Wie wichtig sowas in einer konkreten Pandemiesituation ist?
Das glaube ich auf jeden Fall. Also gerade Apotheken, finde ich, sind ja oft der erste Kontakt zu Menschen, ne? Also viele Menschen haben keinen Hausarzt, inklusive mir. Und wenn ich was habe, gehe ich halt in die Apotheke. Und dadurch, dass die dezentral sind, hat es natürlich einen großen Vorteil, um Menschen zu erreichen, um Dinge zu verteilen. Und ich glaube nicht, dass wir die bisher ausreichend genutzt haben, die Apotheken. Und ich finde, dass Apotheken ein wichtiger Partner sein sollten, um auch Dinge an die Bevölkerung abzugeben. Ja.
Mhm. Angenommen, wir kriegen doch mal eine Pandemie. Würden Sie wieder einen Podcast machen?
Weiß ich nicht, kommt ein bisschen darauf an, ob das ein Virus ist, mit dem ich mich auskenne. Also ich finde es immer wichtig, dass man nur über die Sachen spricht, wo man auch selber aktiv dran arbeitet.
Haben auch nicht alle sich dran gehalten in der Zeit, ne?
Nee, aber das wäre so mein Anspruch gewesen für mich selber. Und ich fand es halt wichtig, ich habe selber eine Diagnostik, habe das verantwortet. Ich war, wie Sie gesagt haben, am Flughafen, ich habe die Patienten gesehen, ich habe da Grundlagenforschung mitgemacht und dann, ja, ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man sich dann nicht zurückzieht und das Feld Leuten überlässt, die vielleicht nicht unbedingt dann damit Erfahrung haben oder ihr Wissen aus dem Lehrbuch haben, weil das ist schon was anderes, ob sie das aus dem Lehrbuch lesen oder aus dem Buch lesen oder ob sie selber Erfahrung haben. Aber wenn das jetzt ein Thema wäre, mit dem ich nichts zu tun hätte, also so zum Beispiel DNA-Viren, das ist nicht so meins, dann würde ich das, glaube ich, oder würde ich das sicherlich nicht in der Form machen. Ja.
Wie groß ist aus Ihrer Sicht der Erfolg zu bewerten, dass so schnell damals ein Impfstoff entwickelt werden konnte?
Ja, ich glaube, der verdeutlicht uns nochmal, wie wichtig Grundlagenforschung ist, ne? Weil die mRNA-Technologie, die ist ja nicht von heute auf morgen entstanden. Da steckt Jahre, jahrzehntelange Grundlagenforschung dahinter. Und zum Teil wurde die ja sogar die Technologie belächelt. Und ich glaube, wir haben alle gesehen, wie schnell dann das gelungen ist, einen Impfstoff zu entwickeln, der wirklich sehr wirksam ist. Und ich finde schon, dass das einer der größten Erfolge innerhalb dieser Pandemie ist, diesen Impfstoff so schnell entwickelt zu haben. Und natürlich dadurch, dass wir so schnell einen Impfstoff hatten, konnten wir einfach viele Menschenleben retten. Und da wird ja dann oft gesagt, ja, aber es lag auch an Omikron, weil dann kam ja Omikron. Aber Sie sehen, wenn Sie mal nach Hongkong geschaut haben, die diesen Impfstoff nicht hatten und da waren viele ältere Personen nicht geimpft, die hatten trotzdem eine höhere oder ja eine deutlich höhere Sterblichkeit als jetzt in den Ländern, wo die Älteren dann mit mRNA-Impfstoffen geimpft wurden. Deshalb ist das natürlich der Gamechanger für diese Pandemie gewesen und kann man gar nicht hoch genug anrechnen, wie was da geleistet wurde, denke ich.
Ja. Ich würde es mal vermuten, in dem Zuhörerkreis, hier waren auch alle so euphorisch, als das dann da war. Und ich glaube, bei vielen Wissenschaftlern war auch so die Haltung, wenn wir den haben, dann werden die natürlich sich alle auch verimpfen lassen. Wir wissen heute, das war mitnichten so. Würden Sie rückblickend sagen, die Pandemie und auch diese ganze Debatte um den Impfstoff, hat das eher zu einer Wissenschaftsskepsis geführt oder eher die Glauben an die Forschung gestärkt?
Da gibt's ja gute Studien zu, die gemacht wurden und die zeigen eigentlich, dass sich das nicht groß verändert hat. Ich glaube, was wir so wahrnehmen, also ich weiß nicht, wie Sie es wahrnehmen, aber man hat, finde ich, wenn man Social Media liest oder irgendwie in bestimmten Medien liest, das Gefühl, dass das abgenommen hätte, die das Vertrauen in die Wissenschaft. Aber ich glaube, das liegt daran, dass das bestimmte Personenkreise sind, die besonders laut sind. Und das verzerrt so ein bisschen das Bild. Also laut Studienlage hat es sich gar nicht groß verändert. Es ist wieder wie vor der Pandemie. Es war in der Pandemie höher. Und ich glaube aber, dass besonders viele Kritische besonders laut sind, das wirklich dazu führt, dass man denkt, keiner vertraut mehr der Wissenschaft. Aber ich hoffe nicht, dass das so ist.
Okay. Und, also Sie haben keine Aluhüte geschaffen, die sind jetzt nur lauter geworden. Das ist sozusagen das Fazit. Das wäre ja beruhigend, aber wenn ich jetzt gerade so in die USA gucke, habe ich schon den Eindruck, mag auch subjektiv sein, aber dass da die Impfskepsis, auch getrieben durch diese Regierung, nenne ich es mal, das ja nun auch forciert, da eine Abkehr von wissenschaftlichen Erkenntnissen in dem Bereich.
Das stimmt. Das ist nochmal ein anderes Problem. Also ich denke, das haben wir zum Glück nicht so in dieser Form wie in den USA. Aber da sind, es kommt drauf an, wen Sie wählen hier. Aber in den USA haben wir einfach Politiker, die sehr wissenschaftsfeindlich sind an der Macht und auch sehr wissenschaftsfern sind. Und natürlich ist das ein Problem in dem Land. Also wenn Sie da mit Wissenschaftlern reden, dann sehen die das ja auch. Und ich denke schon, dass das auch möglich ist, dass sowas hier passiert, wenn die Politik sich grundlegend ändert. Im Moment, denke ich mal, ist das nicht so. Und mit den Impfquoten in den USA, man sieht, dass die stark zurückgegangen sind nach der Pandemie und unter der neuen Regierung. Und wir sehen ja auch direkt als Konsequenz, dass es große Ausbrüche gibt in bestimmten Clustern, also von Masern zum Beispiel, mehr Masernfälle als die letzten Jahrzehnte. Und ich persönlich finde jedes Kind, was an Masern oder den Folgen stirbt, unnötig, den Tod. Und ich glaube, das muss man immer wieder bewusst machen und die Leute darüber informieren, aufklären. Aber trotzdem gibt es in den USA noch andere strukturelle Probleme, die wir vielleicht nicht so haben. Deshalb habe ich
Die im Gesundheitssystem liegen und in der
zum Beispiel auch, weiß ich nicht, bei der Masernimpfpflicht gibt es ganz viele Ausnahmen in den USA, zum Beispiel die Religion. Ne? Also das ist ja bei uns keine Ausnahme, wenn Sie sagen, ich bin katholisch, ich lasse mich nicht impfen. Aber da ist es schon so und dadurch gibt es diese Cluster, dass es ganze Gruppen an Glaubensgruppen zum Beispiel gibt, die sich gar nicht impfen lassen. Und dort hat natürlich ein Virus ganz viele Möglichkeiten, sich weiter zu verbreiten. Und die dürfen dann trotzdem in die Schule oder in Kindergärten gehen, weil so eine Ausnahmen dann gelten. Und das gibt's in Deutschland so nicht. Und es gibt die STIKO und zum Teil in den USA ist halt wirklich jedes Bundesland oder sogar jeder County hat dann andere Regeln. Und das ist hier, glaube ich, noch besser. Also ist alles natürlich veränderbar und epidemiologisch sind wir nicht anders als die USA. Wenn sich hier nicht mehr Leute genug impfen lassen, würde epidemiologisch natürlich das Gleiche passieren. Ja.
Aber Sie haben der Politik dann sehr hohen Stellenwert eingeräumt gerade. Wie bedeutend wäre denn jetzt nochmal Wissenschaft und Medien und würden da Hand in Hand über Erkenntnisse wirklich die Öffentlichkeit informieren? Gibt es da nicht auch einen Hebel?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, Politik, man weiß auch aus Studien, dass das Vertrauen in die Politik und in wie die arbeiten oder ins Land ganz viel zu tun hat mit Impfskepsis, ne? Also umso geringer das Vertrauen ist. Und die Medien spielen auch eine große Rolle, ist aber auch wieder, es gibt nicht die Medien. Es gibt, glaube ich, sehr gute Wissenschaftskommunikation in Deutschland. Und ich glaube, jeder, der in der Pandemie sich informieren wollte, konnte das auch gut sich informieren. Und es gibt Formate, die sind eher geeignet, um solche komplexen Dinge zu vermitteln, wie zum Beispiel dieser Podcast, aber auch andere Formate, keine Ahnung, Zeitungsinterviews oder Berichte. Aber es gibt dann auch Formate, die ja auch zu den Medien gehören, wie Talkshows, die darauf gar nicht ausgerichtet sind. Also eine Talkshow ist nicht dafür da, um Wissen zu vermitteln, sondern da laden sie einen ein, der sagt X und andere Y, und dann sollen die sich streiten. Und dann ist für den Zuhörer gar nicht zu entscheiden oder der kann gar nicht verstehen, wer jetzt recht hat, weil die haben beide einen Professorentitel und sehen irgendwie ähnlich alt aus. Also woher soll ich denn dann wissen, wer recht hat?
Ausbalanciert, was
nee, genau.
Meinen müssen, wäre vielleicht eher eine Außenseiterposition.
Genau, und das ist halt diese False Balance. Und natürlich sind da die Medien extrem in der Verantwortung, in Krisen auch gute, das mitzukommunizieren. Ja. Und auch die Wissenschaftler haben da eine Verantwortung, klar zu kommunizieren, was ist meine Meinung, die man ja auch haben kann als Privatperson, und was ist die wissenschaftliche Erkenntnis, die auch kaum zu diskutieren ist, ne, weil die einfach so ist, wie sie ist. Und das ist, denke ich mal, nicht wirklich gut gelungen.
Bislang nicht mehr erreichte Peaks in den Zugriffen in der Pandemie. Insofern ja, Wissenschaftskommunikation ist da natürlich extrem wichtig. Nochmal auf dieses Informationsdilemma zu kommen, wenn wir jetzt von der Politik reden. Mhm. Welche Rolle könnten Sie denn den Apotheken da als wirklich niedrigschwellige Anlaufstelle zuschreiben?
Jetzt beim Impfen?
Oder? Zum Beispiel beim Thema Impfen, beim Thema Aufklärung, ja. Also wenn man jetzt sagt, wir haben halt so eine komische Dynamik, es gibt eine gewisse Impfskepsis, man hat aber da vielleicht jemanden vor Ort, dem man vertraut, der dann einen auch erstmal vorurteilsfrei in die Hand nimmt und sagt, das und das ist die Faktenlage, ich empfehle dir dies und das.
Ja, also ich glaube, das war zum Beispiel eine meiner Erkenntnisse in dem Podcast. Das haben ja viele Leute gehört. Das war mir dann nicht so bewusst, als ich den aufgezeichnet habe in der Küche. Aber dass die Leute auch einem wahnsinnig vertrauen, also was man da erzählt. Und deshalb nimmt man das natürlich auch sehr ernst und versucht immer, das alles sehr korrekt darzustellen, sich gut vorzubereiten. Und so ist es ja bei den Apotheken auch. Wenn ich in eine Apotheke gehe, dann vertraue ich der Person in der Regel, die da steht und mir Dinge, Rezepte ausgibt oder Dinge verkauft. Und natürlich kann man das auch nutzen, indem man zum Beispiel einfach erklärt oder auch Falschinformationen korrigiert. Und das ist ja auch die Aufgabe von Hausärzten oft, dass die ihre Patienten besser kennen, aber natürlich auch kennt der Apotheker, die Apothekerin vielleicht, die Frau Müller besonders gut, seit 20 Jahren kommt die, und die hat dann großes Vertrauen in sie, und natürlich kann man dann mit ihr einfach darüber reden, weil ich denke, so die STIKO zum Beispiel, das ist ja eine übergeordnete Einrichtung, die ist ja nicht so individuell, und die Empfehlungen sind auch nicht so individuell wie zum Beispiel, wenn sie in einem direkten 1:1 Gespräch mit der Person sind und vielleicht sogar auf die Ängste eingehen können, ne? Also wenn jemand sagt, ich habe Sorge, dass ich nach der Impfung irgendwelche Symptome entwickle, dann kann man der Person einfach viel besser erklären, nein, das ist sehr selten, und häufiger ist zum Beispiel, dass ich durch die Erkrankung diese Symptome bekomme. Deshalb macht das total Sinn. Und ich denke schon, dass da Apotheken eine große Funktion erfüllen können.
Und noch über die Aufklärung hinaus ja auch tatsächlich dann das Vertrauensverhältnis dazu zu nutzen, gleich auch zu impfen. Das ist genau, ja, was die Apotheken schon machen. In bestimmten Bereichen soll jetzt ausgebaut werden. Sind Sie da Fan von, oder würden Sie eher sagen, originär ärztliche Leistung bitte nicht in der Apotheke?
Also ich finde, das läuft ja in vielen Ländern schon sehr gut. Und ich finde, es hat den Vorteil, wie gesagt, die meisten, ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Hausarzt hat, aber viele haben keinen Hausarzt, gerade jüngere Leute. Und das, sag ich mal, die größte Hürde, sich impfen zu lassen, ist ja, sich einen Termin geben zu lassen und zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Ort zu gehen und sich in ein Wartezimmer zu setzen und dann irgendwann dran zu kommen. Also für mich zumindest, weil das kriege ich schon irgendwie nicht geregelt. Und wenn ich dann einfach um die Ecke gehen kann in die Apotheke und die gleiche Impfung unter den gleichen Bedingungen und den gleichen Qualitätsansprüchen bekomme, dann finde ich das sehr, sehr gut für bestimmte Impfungen. Zum Beispiel Influenza-Impfung ist ja wirklich die Impfquote in Deutschland echt nicht gut. Und da denke ich mal, kann man durch diese niederschwelligen Kontakt sehr viel erreichen. Und da finde ich das absolut sinnvoll. Auch bei anderen STIKO-empfohlenen Impfungen für Totimpfstoffe finde ich das absolut sinnvoll, einfach um die Impfquoten zu verbessern, weil die sind in Deutschland nicht ideal, gerade bei Erwachsenen, die vielleicht nicht mehr so regelmäßig zum Arzt gehen. Und
also diese Erweiterung, dass die Totimpfstoffe, haben Sie angesprochen, ist ja von der Politik auch vorgesehen im aktuellen Reformvorhaben. Würden Sie auch so unterstützen, zu sagen, das sollen die Apotheken alles machen?
Ja.
Würden Sie sich in der Apotheke impfen lassen?
Ja, also ich finde, also um es zu Ende zu bringen, ja, ich würde das auch machen. Ich kaufe mittlerweile aber eher meinen Impfstoff da und mache es dann selbst. Aber wäre jetzt so, auch, also wäre jetzt irgendwie nicht das Thema, würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde nur das nicht bei Lebendimpfstoffen, würde ich das nicht unbedingt unterstützen, weil bei Lebendimpfstoffen doch mehr Dinge zu bedenken sind und mehr Kontraindikationen bestehen. Und ich habe das selber erlebt, ich habe das Ihnen eben schon erzählt. Also ich habe eine große Impfambulanz hier für Reisemedizin. Also wenn Sie eine Fernreise planen, kommen Sie gern vorbei. Super. Und gerade so bei Lebendimpfstoffen, wie gesagt, da gibt es schon viele Feinheiten, Kontraindikationen, zum Beispiel das Alter, zum Beispiel Vorerkrankungen, Immunsupprimierte. Und ich habe das selber schon erlebt, nicht hier in Frankfurt, aber früher mal, dass mich ein Patient belogen hat, dass er gerade unter Chemotherapie ist und sich Gelbfieber impfen lassen wollte. Und ich habe dann irgendwie da gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und habe dann den Hausarzt angerufen und konnte dadurch, sag ich mal, verhindern, dass wir den mit diesem Gelbfieberimpfstoff geimpft haben. Und der wollte halt unbedingt auf Reisen gehen und hat nur sich gesehen, sage ich mal, oder nicht die Gefahr wirklich erkannt. Und ich glaube, wir arbeiten halt gerade bei Lebendimpfstoffen, rufen wir häufig die behandelnden Ärzte nochmal an oder gucken uns die Medikamente an, die die nehmen, fragen die mehr aus, hinterfragen. Und ich weiß nicht, ob dafür die Zeit ist in den Apotheken.
Ich wollte sagen, theoretisch könnte das eine Apotheke, die entsprechend geschult wäre, ja auch machen.
Genau.
Also, und das ist dann ja auch eigentlich fast eher wieder eine Datenfrage. So hat man da idealerweise über eine Digitalisierung auch leichteren Zugang zu dem Datenschatz, um dann auch, Sie haben es gesagt, Sie haben den Patienten so ein bisschen erkannt daran, dass der Sie angelogen hat. Leichter wäre es natürlich doch, man hätte die Akte und würde sagen, du hast gerade eine Chemo hinter dir, wir lassen das mal mit der Gelbfieberimpfung.
Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist gar nicht, wer impft, sondern dass der Standard gleich ist. Ne? Also dass man die gleiche Sicherheit hat, dass man geschult ist bei allergischen Reaktionen zum Beispiel, die immer wieder vorkommen. Und dass man einfach, sag ich mal, auch gerade bei Reisemedizin, also wir machen sehr viel Reiseimpfungen, auch wirklich berät dazu. Da reicht es nicht zu sagen, ach, hier haben sie Typhus, Cholera, Gelbfieber und Dengue, sondern dass man auch wirklich guckt, macht das überhaupt Sinn für diese Person? Und da ist es mir egal, sag ich mal, wer das ist, sondern wichtiger ist, dass die Person, die das macht, entsprechend ausgebildet ist und Kurse besucht hat und natürlich alle Standards einhält, von Hygiene über Management von Notfallsituationen. Aber wie gesagt, ich finde, bei Lebendimpfstoff muss man einfach sehr viel noch dazu bedenken. Und zum Beispiel über 65 sind wir da sehr vorsichtig bei Gelbfieber und Dengue und müssen die Leute speziell unterschreiben. Und das ist schon ein bisschen mehr tricky, sage ich mal, als die Totimpfstoffe, die jetzt vorgesehen sind. Da.
Aber jetzt Influenza oder die anderen Totimpfstoffe, würden Sie sagen, da gibt es auch innerhalb der Fachgesellschaften eigentlich keine große Diskussion darüber?
Nee, also wir haben ja sogar von unserer Fachgesellschaft geschrieben, dass wir das auch unterstützen und da kein Problem sehen. Also ich sehe da auch kein Problem, weil wie gesagt, wir müssen, das gemeinsame Ziel ist ja, dass man die Impfquoten erhöht. Und ich denke, da sind die Apotheken perfekt ausgestattet, um diese Schwelle, ich gehe mich impfen, einfach zu senken. Mhm. Ja.
Ich würde gerne noch ein bisschen ins Persönliche mit Ihnen reingehen, denn das ist ja auch das Versprechen von Alex Doppelte Dosis. Sie wurden ja auch zum Teil sehr hart angegangen in dieser Corona-Pandemie-Zeit. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht und welche Lehren haben Sie daraus gezogen?
Also die Erfahrungen waren, dass man sich so gewundert hat, wer sich auf einmal alles so für einen interessiert. Also man kriegt halt immer wahnsinnig viele komische E-Mails nach so einem Podcast und dann denkt man immer, wie schlimm es doch Politiker haben müssen oder Leute in der Öffentlichkeit, die dann irgendwie was sagen und dann muss Herr Meier oder Herr Müller das kommentieren. Also das hat
mich immer
sehr
gewundert.
Ich
freue mich über jeden dieser Brief, kann ich sagen. Ja. Über jeden einzelnen.
Echt? Ich glaube nicht. Und
ich glaube, Sie haben recht.
Naja, und das war schon sehr befremdlich. Das muss man ja auch erstmal lernen und dass es auch nicht die Leute immer sind, die unbedingt die gleiche Meinung haben oder es gut mit einem meinen. Und ja, man geht da sehr naiv dran und merkt dann auf einmal, dass man doch zurückhaltender wird. Also man überlegt auf einmal mehr. Also ich habe früher zum Beispiel dann getwittert und auch geantwortet und seit das dann anfing, habe ich damit aufgehört und immer, bevor ich was getwittert habe, eigentlich drüber geschlafen. Mhm. Ja, und
das sollten die meisten machen, die ja. twittern.
Ja,
wäre die Welt viel besser.
Genau, aber man wird halt vorsichtiger und bewusster und nicht mehr so spontan und natürlich irgendwie überträgt sich das manchmal auch aufs private Leben dann, ne? Mhm. Also weiß ich nicht, man so bewusst wird einem das dann halt, wenn man die persönlichen Daten oder diese Abfrage vom Wohnort und so blockieren lässt, ne? Bei ich weiß nicht, bei der Polizei macht man das, glaube ich, ne? Oder wenn
einfach
die auch sagen,
weil da wirklich eine Angst ist, dass da irgendjemand die Sicherung durchbrennt und
genau,
vor der Tür steht.
Genau. Ja. Also das ja. war sogar einmal meine Erfahrung, dass mir das passiert ist. Dann kriegt man, wenn man die gesperrt hat, die persönlichen Daten, kriegt man immer einen Brief, wenn jemand die abfragt.
Mhm.
Und dann gab es eine Abfrage, mit der ich so nichts anfangen konnte. Und dann war das auch wirklich jemand, der aus einer Behörde die Daten abgefragt hat mit der Begründung. Also da ist dann die Polizei hingefahren und die hat dann gesagt, ja, sie wollte mal wissen, wie ich wohne und wie viele Kinder ich habe. Ja. Und dann denkt man so, okay, das ist jetzt aber schon ein bisschen komisch.
Ja.
Also ja.
Wahnsinn. Also gut, dass das auch hinter Ihnen liegt, glaube ich. Kann man trotzdem sagen, nach so einer Phase, wo Sie ja extrem in der Öffentlichkeit standen, noch viel mehr wahrscheinlich Anfragen hatten die ganze Zeit als heute, gibt es danach so eine Art Entlastungsdepression, wenn dann der Alltag zurückkehrt?
Ja, eigentlich schon. Also ein bisschen würde ich sagen. Also erstmal würde ich sagen nein, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der nicht so gerne sowas macht oder in der Öffentlichkeit steht. Also ich habe das eher wirklich so als Pflicht empfunden. Wenn ich diesen Podcast nicht mache, dann macht's jemand anders und dann finde ich das wahrscheinlich nicht gut, nicht wegen mir, sondern weil die Person das dann vielleicht irgendwie nicht so ernst nimmt, diese Rolle, keine Ahnung. Und
also ich glaube, wenn der Streeck der Drosten gewesen wäre, hätten wir schon eine andere Pandemie gehabt, oder? Sie müssen nicht antworten. Sie können.
Das kann sein, ja. Aber ich finde es, wie gesagt, ja, jetzt haben Sie mich aus dem Konzept
gebracht. Das tut mir total leid. Jetzt haben Sie mich aus dem Konzept gebracht. So schnell geht das hier hin und her.
Sind wir quitt.
Dann gehen wir doch noch ein bisschen ins Persönlichere. Gab es ein Erlebnis in Ihrer Kindheit, das Ihre Neugier für die Medizin geweckt hat?
Nee, also ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich werden will. Ich hatte, wie Sie, Bio-Leistungskurs, aber dann noch Latein. Und ich habe mal so einen Berufsfindungstest gemacht. Ich weiß nicht, wer das kennt. Mhm. Und wissen Sie, was da rauskam?
Bei mir Goldschmied, habe ich nicht gemacht.
Bei mir kam raus, ich soll die Beipackzettel von Rezepten schreiben.
Interessante also nicht Berufsempfehlung.
Von Rezepten, sondern von Medikamenten schreiben. Ja.
Okay. Und ich glaube, Sie haben mehr draus gemacht aus Ihren Talenten, als Ihnen da empfohlen wurde vom Bitz.
Ja,
vielleicht wäre ich ein passabler Goldschmied geworden.
Alternativ war auch witzig, da sollte ich mich Beamter im höheren Dienst beim BND bewerben. Jetzt wirklich, aber ich weiß nicht, wie das System da gearbeitet hat, aber das kam raus.
War noch vor KI-Zeiten, glaube ich.
Ja, und dann, das war aber irgendwie natürlich nicht das Richtige. Dann meine Eltern hatten die Idee, ich soll mal eine Banklehre machen, das sei was Anständiges. Und dann habe ich aber irgendwie dann mich entschieden, doch Medizin zu studieren. Und weil mich das einfach immer interessiert hat, wie was im menschlichen Körper funktioniert, wie Krankheiten entstehen, wie man die therapiert, ja.
Und sind Sie eher so der Typ neugierig, experimentierfreudig oder vorsichtig, analytisch?
Beides, würde ich sagen. Also je nach Situation. Ich glaube, bei Patienten eher vorsichtig, analytisch. Ich habe zum Beispiel immer, als ich diesen Spagat in Hannover hatte zwischen Wissenschaft und Patientenversorgung, war für mich immer der Patient an erster Stelle. Und musste erst versorgt werden und erst wenn ich damit komplett fertig war, konnte ich überhaupt Wissenschaft machen. Aber im Labor würde ich eher sagen neugierig und ja, weiß ich nicht. Also ich bin da nicht so ein fester Typ, je nach Situation.
Gute Mischung wahrscheinlich. Gab es in der Schulzeit oder Jugend jemanden, eine Lehrerin, Lehrer oder irgendwie sonst jemand, der Sie da inspiriert hat in die Themen?
Ich glaube, die haben mich gehasst.
Die Lehrer haben sie gehasst. Ja.
Also ich habe irgendwann mal in der noch nicht Oberstufe, aber irgendwann mal meinem Biolehrer die Arbeit korrigiert zurückgegeben, die er mir korrigiert hatte.
Interessant.
Ich weiß nicht, ich war, glaube ich, nicht so, ich muss sagen, nee, ehrlich gesagt nicht. Ja, ich habe damals, ja. Es war, weiß ich noch genau, es war Genetik und ich habe damals schon immer Originalliteratur lieber gelesen als diese Biobücher und dann hatte der einfach Fehler gemacht und dann dachte ich korrigiere sie ihm auch in einer anderen Farbe.
War doch eigentlich fürsorglich gedacht, so, ja.
Das fand er, glaube ich, nicht gut.
Gab es mal einen ganz anderen Berufswunsch von Ihnen?
Naja, also wie gesagt, ich hatte fast den Vertrag mit der Banklehre unterschrieben, aber das wäre
kein
Wunsch.
Das war ja kein Wunsch, nur eine Empfehlung.
Nicht wirklich.
Also, okay. Könnten Sie sich heute einen anderen vorstellen, wenn Sie links und rechts gucken, was Sie machen?
Also wenn ich irgendwie mir es aussuchen dürfte nochmal und nichts eine Rolle spielen würde, würde ich wahrscheinlich Architektur oder Innenarchitektur machen, wobei mir meine Tochter gerade erklärt hat, dass man den Beruf nicht mehr braucht, weil jetzt gibt es ja KI dafür.
Ach, das weiß ich. Das sagt man über viele Berufe, meinen eingeschlossen. Insofern hoffe ich, bleibt uns noch ein bisschen was. Haben Sie an der Schule mal Theater gespielt?
Nee, nie.
Nie? Kein? Nee. Okay.
Nee.
Muss ja nicht. Bei uns musste man tatsächlich.
Nee.
Was waren sonst so Interessen von Ihnen außerhalb der Schulzeit?
Außerhalb der Schulzeit habe ich viel Sport gemacht. Ich habe Leichtathletik gemacht. Mhm. Auch richtig, schon irgendwie mehrmals die Woche trainiert und habe Mittelstrecke gemacht und Hürdenlauf.
Auch bis heute Läuferin?
Nee. Das war dann so mit dem Medizinstudium mehr oder weniger vorbei, also dass man das wirklich regelmäßig machen konnte, weil das schon sehr zeitintensiv war und da wurde es dann eher so zum Hobby, aber nicht mehr leistungssportmäßig.
Nee, klar, ja. das kann man nicht beides machen. Aber verraten Sie uns, was Sie sonst neben Ihrer Arbeit interessiert heute?
Ach, immer noch, also wie gesagt, immer noch der Sport versuche ich zu machen, aber vor allen Dingen Reisen finde ich auch sehr schön. Also deswegen habe ich vielleicht auch diese reisemedizinische Ambulanz. Also ich finde es ganz toll, andere Länder zu entdecken und andere Kulturen. Und und sonst ist natürlich mit Familie und Job nicht so viel
bleibt
Zeit.
Bleibt nicht ganz so viel Zeit ruhig. Bleibt mir auch gerade gar nicht mehr, sehe ich gerade, da steht Times Up groß, aber wir nehmen uns noch ein bisschen die Zeit. Sie sind ja vielfach ausgezeichnet worden. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Der Bundesverdienstkreuz, Hessischer Kulturpreis, Urania-Medaille und es gibt noch etliche weiter. Gibt es einen, der Ihnen besonders viel bedeutet?
Ja, schon. Also besonders fand ich, das Bundesverdienstkreuz zu bekommen, weil da hatte ich dann viele meiner Leute aus dem Labor, also aus dem Institut eingeladen und hatte einfach mal die Gelegenheit, auch denen zu danken. Und habe dann auch versucht, da darzustellen, was deren Rolle war, weil ich war ja nicht alles alleine, sondern es war halt immer ein Team dahinter und die haben halt mitgemacht und haben mir vertraut und, sag ich mal, mich auch motiviert und deswegen habe ich das in sehr schöner Erinnerung, weil das so für mich so ein Gemeinschaftsding war. Ja.
Bevor wir noch eine ganz schnelle Runde machen, eine Schlussfrage. Was denken Sie regelmäßig, wenn Sie in eine Apotheke kommen?
Habe ich meinen Arztausweis dabei und ist ja noch und ist er noch haltbar, also ist er noch nicht abgelaufen.
Sehr gut, okay. Haben Sie Lust, mit mir diese kleine Entweder-Oder-Runde zu spielen? Ich sage einfach ein paar und Sie entscheiden sich fürs eine, müssen es auch nicht weiter begründen. Ich gehe einfach direkt weiter zum nächsten.
Okay.
Hannover oder Göttingen?
Hannover.
Oh, das ging was sehr eindeutig.
Ja.
Aber nicht mehr. Was ist spannender, Hepatitis C oder das Coronavirus?
Flavivian.
Okay. Wander- oder Strandurlaub?
Strand.
Podcast oder Vorlesung?
Vorlesung.
Theorie oder Praxis?
Praxis.
Stadion oder Theater?
Beides.
Sehr gut. Eule oder Lerche?
Eule.
Labor oder Klinik?
Auch beides.
Stadt oder Land?
Stadt.
Schach oder Poker?
Schach.
Und das ist eigentlich jetzt keine für Sie, aber ich habe Sie das letzte Mal meinen Gast gefragt, deswegen frage ich es jetzt wieder. Arzneimittelversand oder Apotheke vor Ort?
Apotheke vor Ort.
Sandra Ziesek, herzlichen Dank.
Alex Doppelte Dosis, der PZ-Talk zum Gesundheitswesen. Powered by Noventi.
Ja, wir hatten hier eine tolle Location erstmal. Alexander hat das super gemacht und tolle Themen. Und hier, was ich mitgenommen habe, ist insbesondere, dass wir eine Impfexpertin da hatten, die sich klar ausgesprochen hat, dass genannt hat das Problem, dass wir total niedrige Impfquoten haben und dass Apotheken niedrigschwellig, wenn die Ausweitung der Impfung kommt, dass die Apotheken die Impfquote erhöhen können. Sie selbst ist eine Gängerin, die keinen Arzt hat, sondern gerne sich auch in der Apotheke impfen lassen würde.
Was nehme ich mit? Dass unsere heutige Gästin tatsächlich wirklich eine hervorragende Persönlichkeit hat. Sehr viel mitgenommen halt eben, was wir für tolle Wissenschaftlerinnen in Deutschland haben. Und wie wichtig ist es halt tatsächlich, dass wir Wissenschaft, Politik und Medien haben und dass die beiden alle drei möglichst miteinander korrespondieren.
Ich glaube generell, diese Veranstaltungsreihe ist sensationell, einfach um einfach mal andere Stimmen aus dem Markt zu hören und den Apotheker auch in den Vordergrund zu schieben und dass man einfach sagt, wir, also Vorortapotheken, sind extrem wichtig für die Gesellschaft und natürlich auch sowas wie Impfen oder andere Themen, die wir jetzt nach vorne bringen können, die wir in der Öffentlichkeit platzieren können, das hilft natürlich uns gesamtheitlich für den gesamten Markt.
Und Impfen ist die beste Medizin, Prophylaxe. Jeder Euro, der dort investiert wird, spart ganz, ganz viel Geld an anderer Stelle. Und das ist heute Abend wunderbar rübergekommen. Starkes Statement für Impfen, aber auch ein starkes Statement für die Apotheken vor Ort.